So, pass auf. Damit wir hier keine Funken schlagen, wurden wir bereits isoliert. Mein Name ist Christian Eichler und ich sitze in meiner Wohnung in Leipzig und nur circa, ich habe es nachgeguckt, 1 Kilometer Luftlinie von mir entfernt ist Malte Springer.
Moin.
Auch isoliert in seiner eigenen Wohnung in Leipzig.
Korrekt, ich wurde sogar ins Schlafzimmer verbannt, Alter. Mehr Isolation geht gar nicht.
Ja, zum Pencast und schlafst du irgendwann im Keller, du weißt es, ne? Aber das ist erst wenn 5G überall ist.
Mein Traum ist ja in der Badewanne. Einfach schön baden und dann so ein Brett über die Wanne, wo dein Laptop aber draufsteht.
Wir können eigentlich mal einen Badecast machen.
Oh, Freunde. Das wär's.
Meine Freundin hat mir zum letzten Weihnachten so ein Badebrett tatsächlich gemacht. Ja, weil ich liebe es, in der Badewanne zu sein. Genau, und meine neue Wohnung hat aber keine Badewanne. Ich habe schon überlegt, jetzt wird's sehr kalt, ich habe mich schon gefragt, wie voll kriegt man so eine Dusche, um sich trotzdem reinlegen zu können? Das ist ein bisschen so wie Baden, aber ich war noch nicht so desperate. Aber um mir auch mal einzuführen, nur so 400 Kilometer Luftlinie entfernt von uns sitzt Horst-Lukas Diestel in Köln heute an seinem Soundboard.
Ja, ist richtig, aber noch, ich feuer hier mal noch nichts ab.
Okay.
Das kommt alles später. Ja, schön, ne? 400 Kilometer weg und trotzdem im selben Podcast, ne? Also, und da soll man auch jemand sagen, in Deutschland würde die Digitalisierung hinterherhängen. Es funktioniert doch alles. Es ist nur sehr langsam und geht oft kaputt.
Sehr langsam, sehr unlustig, sehr wenige Filme. Ja, wir sprechen über Isolation heute, sowie über die neue Netflix-Serie Maniac von Cary Joji Fukunaga und das in Cannes prämierte Drama Ava. Das ist der erste Langfilm der französischen Regisseurin Lea Misius. Erstmal, wir müssen ein paar Fragen klären, glaube ich, bevor wir anfangen. Erstmal, warum gibt's eigentlich kein Intro? Warum hat dieser Podcast eigentlich kein Intro? Es ist in Arbeit. Wir das wollten so nicht die Hörer, Hörerinnen und Hörer verwirren, nochmal das Alte zu nehmen, wenn das Neue kommt. Also es ist in Arbeit, aber wissen wir noch nicht ganz, wann das kommt. Und dann, warum eigentlich jetzt wieder eine Serie? Was ist los? Ja, also das Ding ist, wir haben, Malte, wir sind ja so das Planerbüro eigentlich. Ja. Pencast-Film-Besprechungs-Planungsbüro. Wir setzen uns immer zusammen und überlegen, welche Filme wir besprechen. Und diesmal sind uns viele Sachen durchgerutscht. Wir wollten eigentlich Hold the Dark, heißt er,
ne? Richtig.
Den neuen Film von Jeremy Saulnier machen. Der kommt aber erst in so ein paar Tagen auf Netflix raus. Wir mussten ein bisschen früh aufnehmen, deswegen konnten wir das nicht machen. Wir wollten Incredibles 2 machen, ist noch nicht draußen. Beziehungsweise nicht, während wir hier aufnehmen. Und wir wollten den neuen Terry Gilliam-Film unbedingt eigentlich machen. Oder ich wollte das unbedingt machen. Mhm. The Man Who Killed Don Quixote. Aber da haben wir auch keinen Screener bekommen und konnten wir auch vorher nicht anschauen. Deswegen dachten wir, was ist sonst gerade noch so im Gespräch? Und da Cary Fukunaga, können wir nachher auch noch drüber sprechen, den nächsten Bond-Film auch machen wird und wir eigentlich schon Fans eigentlich von seinem Schaffen sind, kann man sagen, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, mal die Serie zu besprechen.
Ja, und andererseits natürlich, guckt euch mal die Filmstartlisten an. Also, das ist Kraut und Rüben. Also, da fällt auch nicht viel bei ab, muss ich sagen, vom Filmebaum. Insofern kann es auch mal wieder eine Netflix-Serie sein. Ist ja auch Star besetzt. Also für die Leute, die nur wegen der Star-Power auch den Pencast hören.
Ja, das funkelt
Max ist weg, das ist natürlich schlecht. Aber dafür gibt es natürlich Jonah Hill und Emma Stone.
Ja, und Justin Thoreau, der schon eine andere Serie versaut hat, wenn wir an The Leftovers denken, der ist jetzt auch wieder mit dabei. Bei Maniac können wir gleich drüber sprechen. Ganz kurz noch eine Sache, die wir uns schon lange gewünscht haben, gibt es jetzt endlich. Und zwar sind wir auf Letterboxd. Malte, willst du auch noch mal kurz erklären, was ist das? Warum sind wir da? Was ist daran so toll?
Braucht man
Leuten ein bisschen schmackhaft machen. Braucht man das? Warum?
Letterboxd, Your Life in Film oder so heißt es. Oder in Movies, ich weiß es nicht genau. Ist so ein bisschen IMDb für Möchtegern-Cineasten, glaube ich, und aber warum wir da sind, ist, weil man da Statistiken anlegen kann. Man kann Liste führen. Liste von allen Punkten, die wir jemals vergeben haben. Ich persönlich hänge ja an unserer Punktevergabe, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, für ihn Punkte zu geben. Ich habe eine ewige Tabelle, die habe ich seit Folge 120 mal links liegen gelassen, jetzt aber wieder aktualisiert über die Pause. Und da sind interessante Sachen mal rausgekommen. Und wenn ihr sehen wollt, welche unsere bestbewertesten Filme sind, ja, aber auf Letterboxd, da steht es nämlich. Da steht es alles. Für euch.
Wirst du dich da auch hinbegeben, Horst, und das mal anschauen, was wir so gegeben haben? Interessiert dich das?
Ja, ich guck mal drauf.
Geil ist, dass man auch so nachschauen kann, wer sind die bestbewerteten Schauspieler. In der Letterboxd errechnet das daraus, welchem Film wir die meisten Punkte gegeben haben und dann welcher Schauspieler da drin war. Und meist geschauter Schauspieler von uns, unter anderem Domhnall Gleeson, und es kann nicht sein, also ich glaube, Scoot McNairy scheint nicht aufgelistet zu sein bei Letterboxd, weil der müsste es eigentlich sein. Ne? Also ich weiß auch nicht so genau.
Serienheld einfach eher, ne?
Ja, das stimmt.
Ob die neue aufstrebende Jungschauspielerin, die die Hauptrolle im kommenden Film spielt, vielleicht auch irgendwann auf dieser Liste ist, das werden wir sehen, nachdem wir den Film besprochen haben. Wir sprechen über Avar.
Machen wir. Ich nenne ihn trotzdem Ava. Einfach, ich glaube, ich habe das so gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall ein französisches Coming-of-Age-Drama.
Das ist, weil du alter Angels and Airwaves-Fan bist.
Oh, ja, stimmt. Das kann sein. Genau. Dann wird es noch französischer, nämlich dass der Film ist von Lea Musius, wie auch immer man das auf Französisch ausspricht. Ich spare mir jetzt den Versuch. Der Film hat in Cannes Weltpremiere gefeiert, wurde da auch mit dem Preis der französischen Drehbuchautoren und Autorinnen ausgezeichnet. Frau Musius hat den Film nämlich auch geschrieben und Regie geführt. Gedreht wurde auf 35 mm, kann man ja auch mal erwähnen, für jetzt, wo wir auf Letterboxd sind, muss man solche Fakten auch mal droppen. geht los. Die 13-jährige Ava verbringt den Sommer mit ihrer alleinerziehenden Mutter Maud und ihrer Babyschwester in einem französischen Badeort. Dann erfährt sie leider, dass sie an Retinitis pigmentosa leidet. Das ist eine Erkrankung der Sehnerven. Ihr Blickfeld wird immer mehr eingeengt, immer kleiner und bald wird sie erblinden. Naja, blöd, weil sie wollen ja gerade eigentlich Ferien machen. Und auch sonst blöd, weil irgendwann ist man blind. Ja, während sie also in diesem Badeort sind und ihre Mutter dann mit so einem jüngeren heißen Macker so ein bisschen anbandelt, wird Ava immer frustrierter und stiehlt irgendwann einen schwarzen Hund, der aber einem älteren Straßenjungen gehört. Juan heißt er, ist schon 18, sie ja erst 13. Er haust in einem Bunker am Strand. Die beiden kommen sich immer näher. Ja, und so entspannt sich dann für Ava, wie man kann sagen, ein letztes wildes Abenteuer. Ein Abenteuer noch, ein Sommer noch. Relativ lose gestrickt der Film. Was sind so die Elemente? So Strand, Sommer, Sonne, Liebe, Sexualität, Jugend, Abenteuer, Revolte natürlich. Wie hat euch das so geschmeckt, dieser Film?
Ja, ich fand's ganz gut, muss ich sagen. Es war so ein bisschen... so ein bisschen wie Chick, bloß mit guten Schauspielern und einem guten Drehbuch und einer guten Regisseurin, ja, ungefähr. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin ja eher tendenziell nicht so Fan von diesem, von so Coming-of-Age-Geschichten. Die fand ich aber schön.
Warum wurdest du erwachsen geboren, oder?
Ja, das wissen die wenigsten, aber ich bin schon immer sehr alt.
Nee, als aber ganz es ist kleiner Mann damals auf die Welt gekommen.
Wo geht's zur Arbeit?
Lieben, ja.
Hast du gesagt, deswegen auch lieber direkt in den Aktenkoffer genommen und ab auf Arbeit. Genau. Nee, es ist so ein ganz schönes Maß an Bildsprache, finde ich, drin. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Man hat so immer wieder dieses Wiederkehren der Dunkelheit, des Schwarzen. Und sie malt dann da ihre Kreise, die sich immer enger ziehen. Und in dem Film ziehen sich die Kreise auch enger. Das ist mal so angenehm gewichtet. Es ist nicht so viel, dass es einem auf die Nerven geht. Es ist nicht so wenig, dass man jetzt unbedingt ewig danach suchen muss. Es ist doch trotzdem präsent. Es ist eine sehr starke Leistung von, ich habe ihren Namen jetzt nicht parat, von der Hauptdarstellerin, wirklich sehr... Noé Habitat, wirklich sehr differenziert, sehr schön gespielt, sehr stark gespielt. Man kauft ihr das irgendwie alles ab und die ist ja, was hattest du gesagt, 18?
Als 19 es gedreht jetzt, wurde, glaube ich, zum Dreh 18, ja.
Genau, und sie spielt eine 13-Jährige und also finde ich, schafft es wirklich gut einzufangen, so dieses, gerade so dieses anteilnahmslose, nach innen gekehrte, was vielleicht in der Pubertät öfter mal vorkommt und so, und diese, aber trotzdem irgendwie dieser ja, dieser Drang nach irgendwie neuen Erfahrungen und irgendwie die Welt zu erleben, gleichzeitig mit diesem, ja gut, du hast jetzt eh nur noch diesen Sommer, insgesamt irgendwie cool gewählt. Ich fand es insgesamt eine runde Sache, hat mir erstaunlich gut gefallen dafür, dass ich auch nach den 20 Minuten ungefähr dachte, das ist eigentlich eher nichts für mich. Vielleicht mal erstmal.
Interessant, wie reserviert sie eigentlich diese Rolle spielt, im Gegensatz zu ihrer Mutter, die ja viel extrovertierter vielleicht ist, die ihre Gefühle viel stärker nach außen trägt. Und dieses Mädchen, hat man das Gefühl, irgendwie geht damit relativ souverän um, was ja aber auch zeigen kann, dass innen drin irgendwas nicht in Ordnung ist. Ihre Mutter sagt auch zu ihr, sie ist irgendwie bösartig, ja, und das kommt ja auch immer so ein bisschen raus. Ich hätte gerne... Einmal das, hast du das Subtext-U-Boot? Nee, ne? Hast du, glaube ich, das hat
ich habe das noch nicht, nee, ich bin hier. Okay. Ja,
ab in den Subtext eigentlich, das Jingle. Na gut, wir arbeiten auch an unserer Soundboard-Kompetenz. Nee, aber eigentlich, also ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist das dann immer schon der Tod. Also wir haben hier ein Mädchen, ja, das weiß, ja, es kann irgendwann nicht mehr sehen, so. Und das ist natürlich auch so, dass wir einerseits sagen, ach, wie schlimm ist dieses Schicksal, ne? Dieses junge Mädchen hat so wenig von der Welt gesehen und muss dann in ein paar Wochen oder Monaten erblinden. Aber wir alle müssen ja irgendwann von dieser Welt gehen. Wir alle haben nur eine bestimmte Zeit, hier irgendwie Erfahrungen zu machen und dann sind wir weg, was ja sowas ähnliches. Es gibt ja auch manchmal bei Sci-Fi-Filmen irgendwie, jemand findet raus, dass er ein Klon ist. Das ist auch so ein bisschen so wie, als wäre es der Tod, oder ein Mensch lebt in so einer Haruki Murakami-Novelle eigentlich nur in so einem Traum oder sowas, ne? Also das sind immer so die gleichen Bilder, finde ich, oder auf jeden Fall könnte man es auch so sehen. Und das, ich finde, das verleiht dem Film, also der Film bräuchte ja eigentlich diesen Aspekt gar nicht. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Kniff, dass das nochmal so eigentlich mit dabei ist, dass sie erblinden wird. Denn es könnte ja auch so einfach nur ein Sommer sein in ihrem Leben, in dem sie diesen Jungen kennenlernen, in dem sie diesen Hund stiehlt, diesen schwarzen Hund, der sowas ganz Märchenhaftes hat, und in dem die dann durchbrennen. Aber wir wissen noch, sie wird erblinden, und das ist eigentlich ein ganz cleverer Kniff, Drehbuchkniff vielleicht auch, ne? Vielleicht deswegen, da haben die Leute dann schon gesagt, in Cannes, das reicht uns hier für den großen Preis. Aber um das alles so ein bisschen einfach melancholischer und trauriger zu machen und den Film, der eigentlich sehr bunt ist, dadurch so eine Tragik zu geben vielleicht, ne? Gerade weil das so bunt ist, weil das so diese Hitze ist, dieser Sommer, ne? Als sie ihren ersten Kuss fällt ihm doch dieses Hotdog da auf ihren Schoß, das so einen gelben Spratzer macht und sowas. Ich finde, das ist alles so, ja, ist das taktil, was man da so sieht. Also man kann sich wirklich vorstellen, man wäre da, und das ist natürlich dann so gerade deswegen schade, weil wir wissen, das wird alles verloren gehen irgendwie.
Ja, ich finde es super spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass es diesen Kniff braucht, um das irgendwie interessant zu machen. Und da, weil da ja gleichzeitig irgendwie die Frage mit drin steckt, so, warum ist das so? So, warum nimmt man vielleicht dieses 13-jährige Mädchen in ihrer Pubertätsgeschichte erst ernst, wenn man weiß, es ist das letzte Mal, dass sie sowas machen kann oder so? Also warum würde man das sie wahrscheinlich weniger ernst nehmen in ihren Sorgen, die sie so hat, wenn sie nicht bald erblinden würde, finde ich wirklich sehr interessantes Thema und finde ich gut gewählt und spannend.
Naja, aber es ist ja nicht nur für den Zuschauer. Also ich bin da schon bei euch, aber es ist ja schon auch ein Handlungsbeschleuniger. Man wüsste ja jetzt nicht, ob sich dieses 13-jährige Mädchen in diese krassen Abenteuer flüchten würde, wenn sie nicht wüsste, dass sie erblindet. Also dann wäre der Sommer wahrscheinlich auch anders geworden, dann wäre sie bei Mutti geblieben und nicht mit einem streunenden Hund/Jungen abgezogen auf dem gestohlenen Motorrad. Insofern kann man das schon so sagen. Aber die Bildsprache, wie ich nochmal drauf zurück, das ist nämlich echt geil. Also ihr habt beide Sachen gesagt, also erstmal dieses bunte, taktile habe ich mir angelesen. Das ist auch das 35mm, also der Filmstoff, da sind wohl Kontraste auch stärker und Farben satter, insofern auch, ja, gut gewählt. Und dann als Kontrast immer so dieses Schwarze, ne? Also der schwarze Hund, vielleicht auch so ein bisschen so der, ich dachte immer so, das ist so ihr Blindspot, der so auf der Leinwand so rumwandert. Und was ich geil fand, ist, dass sie ja selber diese schwarzen Kreise an die Wand malt, um zu gucken, wie weit ihr Blickfeld noch ist. Und dann in irgendeiner Szene, also ihre Mutter sie schminkt, so gegen ihren Willen, und ihr dann mit Kajal halt so schwarze Kreise um die Augen zieht. Ja. Das irgendwie fand ich ganz lustig, weil für mich ja das vielleicht auch so, liegt ihm so eine Bedeutung inne, dass die Mutter das gar nicht checkt, wie schlimm das ist, weil sie auch total ich-bezogen ist, die Mutter. Und eigentlich hatte ich zumindest das Gefühl, also selber noch ziemlich kindlich ist und vielleicht gar nicht so richtig mit der Situation so klarkommt. Und diese Balance von diesen bildlichen Sachen so, ist so ein bisschen auch die Story des Films. Ich fand, das war alles total gut ausbalanciert. Ist das ja jetzt nicht bahnbrechende Geschichte, die man noch nie gesehen hat, aber eben ist es auch überhaupt nicht formelhaft. Also ich stell mir vor, wie ist dieser Film, wenn er aus Hollywood kommt, irgendwie, ne? Also, keine Ahnung, junges Mädchen erblindet, will noch einmal ein Abenteuer erleben, sieht ihr Lieblings-Pop-Sternchen vielleicht nochmal auf der Bühne, und dann liegt sie sich mit ihrer Mutter, weint in den Arm und am Ende wird sie doch geheilt. So, das wäre für mich derselbe Film in Hollywood.
Ja. Das ist halt, aber das ist das, was mir an dem Film auch am besten gefallen hat, weil es kommt ja niemand damit klar, mit dieser bevorstehenden Erblindung. Sie ignoriert es quasi so ein bisschen, also sie trainiert zwar dafür, aber so, dass sie das emotional berührt oder dass sie es scheiße findet, das lässt sie eigentlich nicht zu.
Ja.
Was ja nicht wirklich eine Auseinandersetzung damit ist. Die Mutter kommt damit ja auch auf ihre ganz eigene Weise eigentlich nicht mit klar. Die anderen Leute, denen sie es erzählt, die sagen halt so, okay, sorry, aber interessiert es eigentlich überhaupt nicht. Und aber ich finde es sehr stark von dem Film, dass das dann auch so stehen gelassen wird. So, weil damit kann man nicht klarkommen. Natürlich ist es hochgradig ungerecht, dass ein 13-jähriges Mädchen sein Augenlicht verliert. Aber so, was willst du machen? So, es gibt da keinen... Eben, und in dem Film aus Hollywood wäre es dann halt so, dann würde halt am Ende noch Jesus auferstehen und ihr die Augen küssen und dann wäre alles wieder gut oder so.
Dadurch hat der Film eben auch die Freiheit, einfach mal drastischere Dinge zu zeigen, als es vielleicht in einem Hollywood-Korsett irgendwie möglich wäre. Also was sie dann ja macht, irgendwie, ne, keine Ahnung, was sie...
Ist auch
sie
nicht ganz okay.
Ist nicht ganz okay. Nee, sie raubt die Badegäste dann aus mit diesem Typen zusammen. Sie hat Sex, sie bedroht Polizisten mit einer Waffe, ja, klaut ein Motorrad und so weiter. Das sind einfach so Sachen, die erwartet man nicht so. Also das sind dann schon so eben, oder wie sage ich, also wenn halt ein Film zu formelhaft ist, sage ich ja, es war vorhersehbar, schon 100 Mal gesehen, langweilig. Wenn ein Film aber auch so zu offen ist, sage ich irgendwie, zu offen. So keine Stringenz, keine Handlung. keine Handlung, auch langweilig. Und das ist auch so ein Punkt, wo dieser Film einfach diese geile Balance herstellt, dass er eben diese eine relativ bekannte Krankheits-Coming-of-Age-Geschichte zählt, aber in komplett neuen Bildern. Und das hat mir echt imponiert.
Ja, und das liegt aber auch am guten Pacing, habe ich das Gefühl. Also für so hyperaktiv Desinteressierte wie mich ist das eigentlich ganz gut gemacht, weil schon, muss man sagen, so jede Minute läuft dann schon nochmal wer anders durchs Bild, es passiert was anderes, es ändert sich mal die Szeneneinstellung. Wir kennen das ja aus dem Indie-Kino, dass man gerne einfach die Kamera auf irgendeinen Stock stellt und dann wird einfach mal 10 Minuten gefilmt und dann am Ende ist das jetzt dein Film. Hier, bitteschön, Berlinale Publikum,
das könnt ihr euch jetzt anschauen. Stock? Ich muss es wissen.
Ja, das ist wirklich so. Ja, und das ist halt, es ist ein Stock in Südfrankreich, das soll reichen. Ja, der Stock steht in Frankreich, so, das soll genügen, so, das ist einfach hier die Realität, die abgefilmt ist. Ja, und das fand ich irgendwie so ganz, ganz angenehm, wobei natürlich die Versatzstücke eigentlich fast sowas vom so manchmal so deutschen Familienfilm auch haben, also, ne, sie dann diesen Hund da irgendwie bei sich einsperrt und dann ja die beiden brennen durch und so, also es hat auch, oder was ich auch witzig finde, die fahren ja auch weg auf einem, also vor einem Greenscreen offensichtlich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist,
so ein bisschen.
Oder ob, ob ich mir das gedacht habe, aber, ne, und das heißt, er hat, also manchmal sieht man ihm so auch sein Budget oder manchmal auch so Bilder an, die man schon kennt, aber ich finde, das wird alles durch einen ziemlich starken Soundtrack zusammengehalten. Voll. Also ich fand, dass alle Songs, die da drin waren, sehr schön emotional getragen waren oder einfach gute Popsongs waren. Also der wurde irgendwie gut verbunden, was ja gerade was ist, was wir oft kritisieren und gerade eben auch bei Chick, dass dann nochmal Hurra, die Welt geht unter von KIZ nochmal gespielt wird, wenn die beiden im Auto irgendwo stecken bleiben im Wald. Also das wurde hier ganz gut erreicht, finde ich eigentlich. Ja.
Obwohl dieser eine Song, wo sie dann sich mit Schlamm irgendwie bemalen und dann anfangen die Leute anzuhauen,
der war unangenehm.
Irgendwie, she's not a kid anymore oder so, war da so die Hauptlyric. Das war mir dann schon wieder ein bisschen zu sehr auf die Nase.
Ja.
Aber das war die Ausnahme.
Das sind die Franzosen. Die haben
das war auch, fand Stock ich aber auch ein bisschen unpassend da auf einmal, weil das war ja dann so eine Collage quasi mit Musik und ich dachte mir auch so, warum? Was soll das jetzt? So, ja klar, irgendwie sie hat zum ersten Mal vielleicht irgendwie Spaß, das soll es ein bisschen zeigen, aber das hätte ich gerade cool gefunden, gerade weil die Kostüme in der Szene auch so wahnsinnig cool waren, irgendwie und gut gemacht, warum man das nicht dann auch richtig zeigt. So,
das ist natürlich die unrealistische Szene im Film, dass die beide sich so verkleiden und dann irgendwelche Badegäste ausrauben, ohne dass was passiert, finde ich so. Und das hat, vielleicht musste man da so viel Mucke drüber spielen, damit es irgendwie so in den Film gegossen werden konnte.
Das kann sein, aber ich glaube, von dem, was passiert, will der Film gar nicht unbedingt immer so total realistisch sein. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Also eigentlich ist ja das ganze Abenteuer ziemlich hanebüchen eigentlich. Und früher, also am Anfang des Films hatte sie auch mal so eine krasse Albtraum-Szene, das ist ja auch so ein bisschen surreal, so Elemente drin. Fand ich gar nicht so schlimm. Was ich viel wichtiger fand, ist, dass aber die Ava der Mensch, nicht Ava der Film, sondern Ava die Person immer realistisch bleibt. Also in dem Sinne, dass sie sich für mich, wenn ich mich jetzt in sie reindenke, sich eigentlich komplett nachvollziehbar verhält. Also da finde ich es eigentlich sogar ganz gut, dass es dann nicht in so einem, ja, ein deutscher Film wäre vielleicht dann immer realistisch geblieben. Vielleicht dann wären da zwei Bullen gekommen, Film vorbei.
aber ich abgeführt.
Aber kennen das wir ja, berühmtes Ende deutscher Filme. Ja. Also, das Ordnungsamt kommt vorbei, weil drehen sie ihren Film.
Was ist der deutsche Drehbuchkniff, dafür kriegst du einen Bravo, Otto. Ja, ist echt, nee, ich musste so kurz an Moonrise Kingdom denken von Wes Anderson, weil sich da ja auch so zwei Teenagers auf die peinlichste Art und Weise an so einem Strand ineinander verlieben. Der Film ist auf eine andere Art und Weise auch ganz cool, eigentlich mag ich den. Aber diese beiden Kinder aus Moonrise Kingdom waren halt unwirklich. Also so wie sie reden oder wie sie sich verhalten, das kam ganz klar irgendwie aus der Feder eines Erwachsenen. Und das ist dann halt ganz schnell ganz nervig. Und was Ava aber von sich gibt und wie sie sich fühlt und wie das auch Noe Abitar, die tatsächlich der Hammer ist, hier wiedergibt, einfach auch in ihr in Gesichtsausdrücken etc., das war für mich ganz groß und muss dann auch nicht alles immer irgendwie 100% zusammenpassen. Christian, du sagst, die Leute, also es laufen immer genug Leute durchs Bild, das stimmt, aber die werden auch wieder fallen gelassen. Also da wird nicht alles irgendwie dann aufgelöst oder so. Ich meine, auch die Mutter, die eigentlich der einzige, bevor Juan ins Spiel kommt, Charakter, der wichtige noch ist in diesem Film, ist dann auch irgendwann raus und dann gibt es aber auch kein versöhnliches Ende mehr oder dies und das. Das war alles schon irgendwie ganz stimmig.
Ja, habt ihr noch irgendwas mitgenommen so aus dem Film? Ich frage mich, also jetzt haben wir ein bisschen geredet über diese Blindheit, ne, die vielleicht für den Tod steht, vielleicht müssen wir alle mit einem Schicksal kämpfen, gegen das man nicht so richtig etwas tun kann. Horst, du hast ja gesagt, niemand kann was dagegen machen, deswegen wissen auch die Leute nicht, wie sie reagieren, ob es das zeigen soll. Habt ihr noch irgendwas? Also mich hat ein bisschen gewundert, sie sind ja später bei dieser Hochzeit von diesen Spaniern, die da in dieser Wohnwagensiedlung leben und so weiter. Und ich weiß nicht so genau, ob da noch irgendwo so ein Sozialkommentar hier noch irgendwo drin war. Aber ich habe ihn nicht so richtig entdecken können.
Ich glaube, es ist schon so ein bisschen das drin, dass dieser Juan halt ja auf eine Art und Weise, also dass die halt zusammenpassen, weil sie beide anders sind. Als auf ihre ganz unterschiedlichen Arten und Weisen halt. Also so, gerade so die Szenen, wo sie in dieser Strandsegelschule ist, was übrigens mega cool aussieht.
Hammer, habe ich auch sofort gesagt, das will ich auch machen.
Sign me up. da ist sie auch, kommt sie mit den anderen Kindern irgendwie überhaupt nicht ins Gespräch oder so, aber mit ihm kriegt sie es dann halt irgendwie hin. Oder auch, sie ist ja dann mit dem Sohn von dem Segellehrer da auch auf diesem ersten Date halt und mit dem kann sie halt irgendwie nicht und dann aber mit dem, also dass sie, glaube ich, jeweils in dem anderen halt sehen, okay, da ist jemand, der auch irgendwie mit der Gesellschaft entweder nicht klarkommt in seinem Fall oder in der Zukunft nicht klarkommen wird mit ihrem Sehproblem. Das vielleicht so ein bisschen, aber weiß ich nicht genau. Und ich weiß nicht, ob inwiefern das halt drin sein sollte, dass du halt so diese Gegenüberstellung da drin hast, dass halt du an so einem Strand, so einem ganz klassischen französischen Strand, wie sagt man, Badeort bist und da halt die ganzen reichen Touris quasi hast und aber halt auch diesen Straßenjungen, der da halt irgendwie in so einer halben Ruine unter so einem Felsen am Strand halt pennen muss. Weiß ich nicht,
muss ob das erst das auch blinde da Mädchen sein? Den armen Jungen sehen können. Ja, das ist die Frage, die dieser Film doch auch zu stellen wagt.
Ja. Ich habe nicht den riesigen Sozialkommentar, glaube ich, gesehen. Für mich ging es mehr so um also Isolierung in Gruppen. Situation. Entschuldigung, ich habe kurz gerülpst.
ja, man hat's gehört.
Ich trinke ein Bier nebenbei. Einfach mal, es fängt ja schon an mit dieser totalen auf diesen Strand, wo einfach 1 Million Leute am Strand liegen und die Kamera bewegt sich erstmal 2 Minuten nicht.
Das ist ja nur erstes Bild. Fand ich richtig gut. Erster Shot hervorragend.
Ja, nee, und da ist ja schon, dann läuft dieser Hund da durch, geht zu Ava und Ava hat schon mit niemandem so richtig Kontakt, genauso, und sie kommt ja auch mit ihrer eigenen Familie nicht klar. Davon handelt ja eigentlich so mindestens das erste Drittel des Films. Und auch Juan kommt eben mit seiner Familie nicht klar, hat sich da zerschritten, ist auch alleine, aber eben auch am Strand. Am Strand ist der Ort, wo die ganzen Touris auch abhängen und er ist aber halt alleine. So, also halt, genau. Einsamkeit in großen Menschenmengen war für mich so ein bisschen noch so ein Thema.
Kommen wir mal zur Bewertung. Ich gebe 7 von 10 Punkten. Mir hat das gut gefallen. Ich fand es einfach ein ganz schöner, sommerlicher Liebesfilm mit doch der nötigen Schwere dann, der nötigen existenziellen Krise, die mir dann gut gefällt, immer in so Coming-of-Age-Filmen noch so mit reingemischt. Vielleicht geht's auch so ein bisschen diese Blindheit, sie, also es gibt ja auch die Szene noch, in der sie da ihre kleine Schwester da alleine lässt, was ja, ja. Einfach nicht zu verteidigen ist, egal ob du blind wirst oder nicht, ist einfach ein dick Move von ihr. Ja. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass sie dann halt auch, dass sie quasi natürlich auch nicht so richtig verstanden wird von ihrer Umwelt, aber dadurch auch so selbstfokussiert ist, dass sie das auch blind dann für diese Person ist oder für ihre Pflichten, die sie vielleicht hat. Und das ist vielleicht auch noch so ein Kommentar, dass man sich halt, wenn man sich nur um seine eigenen, auch, dass man auch als jemand, der ausgestoßen wird, wenn man sich zu oder nur um seine eigenen Probleme kämpft, gar nicht mehr sieht, was man selber noch für Pflichten hat. Das habe ich da noch so ein bisschen drin gesehen.
Ja, und das ist ja schon auch so. Es ist ja schon auch so, dass sie zum Beispiel unter anderem da auch die kleineren Kinder mit so einer Zwille beschießt und so, was ich aber auch cool fand irgendwie am Film, also nicht, dass sie das macht, aber halt, dass man halt so zeigt, ja, natürlich ist es irgendwie das arme Mädchen, das heißt aber nicht, dass sie ja, in jeglicher Hinsicht quasi freigesprochen ist von irgendwelchen Geschichten, so fand ich stark. Also, dass man da, dass eben halt auch nicht gesagt wurde, hier, guck mal hier das arme Mädchen, sondern hier, da, das ist ein 13-jähriges Mädchen, die auch blind wird. Macht trotzdem aber auch Blödsinn und so, alles gut. Ich fand's auch stimmig. Ich gebe ich gebe sogar 8 von 10 dafür. Hat mir echt gut gefallen. Ist ein netter Film, kann man sich mal angucken. Vielleicht mit den Eltern. Viele schöne Albtraum-Nackt-Sex-Szenen von Minderjährigen. Naja.
Ja, Freunde, Teenager und eine Krankheitsgeschichte. Ihr wisst, was kommt. Nee, 8,5 von 10 von mir. Ich fand den schon echt stark. Was mir aber fehlt zu einer höheren Punktzahl, ist also insgesamt, glaube ich, kann man so sehr gut durch diesen Film so durchsegeln, aber so ein bisschen mehr Punch irgendwie. Also jetzt nicht unbedingt so am Ende oder so, dass am Ende nochmal krass was passiert, aber so ein bisschen mehr Dringlichkeit dann doch hätte ich mir eigentlich gewünscht, glaube ich. Bin ein paar Mal auch abgeschweift, deswegen 8,5 von 10, trotzdem super Film.
Sorry, ich habe etwas Witziges gesehen. Warte
mal. Der eine trinkt Bier, der andere ist auf Nein-Gag vermutlich.
Ich war hier auf Twitter. Was sage ich denn? Warte mal kurz. Okay.
Du solltest eine Überleitung oder so machen.
Ja, ja, ich weiß, wohin leiten wir denn? Über. Okay. So viel also von uns zu Ava. Ava heißt sie ja, wird sie im Film genannt. Ich weiß nicht, wo du die Ava-Sache her hast, aber egal, lassen das jetzt so stehen. Es ist von seinem, ja, es ist einfach, das sind die anglophonen Vibes, die ja auch diesen, diesen Podcast infiltrieren, immer wieder. Wie damals das English Empire, die Kolonien.
Nur ein Steel Town Girl an einem Samstagnacht auf der Suche nach dem Fight of her Life. In der echten Welt wird sie von niemand gesehen. Sie sagen alles, sie wäre so verrückt. Der Rhythmus kommt und der Beat zum Herz. Changing woman into life. Sie hat getanzt in der Danger Zone when a dancer becomes a dance. She's a maniac, maniac auf dem Boden drauf. Und sie tanzt, wie sie noch nie zuvor getanzt hat. Sie ist ein Maniac, Maniac auf dem Boden drauf. Wie tanzt sie noch? She's a maniac, maniac auf dem Boden drauf. Und sie tanzt, wie sie noch nie zuvor getanzt hat. Sie ist ein Maniac, Maniac auf dem Boden drauf. Wie tanzt sie noch nie?
Ja, Maniac ist eine US-amerikanische Miniserie, die jetzt gerade erst am 21. September, also vor ein bisschen mehr als einer Woche, wenn dieser Cast rauskommt, auf Netflix Premiere gefeiert ist. Basiert auf einer gleichnamigen norwegischen Fernsehserie, die ich, glaube ich, mal mir angucken werde, ehrlich gesagt. Es machen wirklich alles, was Rang und Namen hat, spielt mit Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, haben wir schon gesagt, Sonoya Mizuno, Gabriel Byrne und wer nicht alles, und Regie und Drehbuch zum Teil, also Drehbuch zum Teil, Regie ganz von eben Cary Fukunaga. Genau, die Folgen sind so zwischen einer halben und einer Stunde immer ungefähr. Es gibt 10 in einer Staffel und ich glaube, soweit ich weiß, ist das eine abgeschlossene Handlung. Das heißt, da gibt's wahrscheinlich keine zweite Staffel. Wir folgen Annie Landsberg, gespielt von Emma Stone, und Owen Milgrim, gespielt von Jonah Hill. Das sind einfach zwei Leute, einfach mehr oder weniger normal, denkt man am Anfang, die in New York wohnen und aus unterschiedlichen Gründen, aus ihren ganz eigenen Gründen, dann zu einer so pharmazeutischen Studie oder an einer pharmazeutischen Studie teilnehmen, von der eigentlich von Anfang an man so ein bisschen merkt, okay, da keine Ahnung, was da los ist. Es scheint nicht sonderlich sicher zu sein, nicht sonderlich safe, keine Ahnung. Sind beide so ein bisschen unterschieden. Annie, also Emma Stone, ist so einfach unzufrieden mit dem Leben und irgendwie planlos und wohnt in so einer WG und hat keine Kohle und hat irgendwie in ihr familiär ist es alles ein bisschen schwierig. Sie hat, wir erfahren, dass sie einen riesen Streit mit ihrer Schwester früher hatte und das immer noch nicht beiseite geschafft werden konnte und das treibt sie so ein bisschen um. Und Owen ist ein, ich glaube, der fünfte Sohn oder so, auf jeden Fall ein jüngerer Sohn von einer so wohlhabenden industriellen Familie und ist so ein bisschen, ja, man errät es vielleicht am Titel der Serie, hat so ein bisschen so Halluzinationen immer und kann also nie genau sagen, was wahr ist und was nicht, was ist Realität, was nicht. Und sehr besorgniserregend, er sieht immer einen Typen, der ihm irgendwie sagt, dass er die Welt retten wird und muss und er sich soll sich an das Pattern halten. The Pattern is the Pattern. Genau, und in den ersten beiden Folgen sehen wir quasi, wie diese beiden Hauptcharaktere zu dieser Studie kommen und den allerersten Anfang von dieser Studie. In der ersten Folge sehen wir das von Owen, also von Jonah Hill, und in der zweiten Folge von Emma Stone. Ich habe genau diese beiden Folgen gesehen, weiter noch nicht. Wie sieht's bei euch aus und hat es euch gefallen?
Man könnte noch erwähnen, dass wir uns in einer Dystopie befinden oder zumindest in einer Zukunft.
Ja, man weiß es nicht so genau, ne? Man weiß es nicht, weil es ist ja gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit so ein bisschen. Also so die ganze Technik sieht aus, als wäre sie aus den 80er Jahren, aber es gibt schon ganz viel so Data, Big Data Zeug und man und so mehr so Zukunftssachen. Ja, ist ganz komischer Mix. So, ja.
Retrofuturistisch könnte man es nennen, ist ja egal. Super. Auf jeden
oder
Fall.
Oder futuro-retristisch.
Das würde auch gehen. Ich hab's hart gesuchtet, das Ding. Also ich habe die ersten 4 Folgen gesehen und nach jeder Folge war ich echt ungläubig. So, das war schon vorbei, das war noch maximal 15 Minuten oder 20. Trotzdem, obwohl ich es irgendwie auf dieser Ebene genießen konnte, hatte ich immer so ein paar Zweifelchen im Hinterkopf. Erstens, kriegen die das über 10 Folgen gewuppt oder driftet es ab in den härtesten Nerv? Oder und auch zweitens die Frage, kommt da noch was Tiefsinniges? Denn also ich gucke die Serie nicht, weil mich die Gedanken und Themen irgendwie weghauen, sondern weil sie einfach unglaublich guckbar ist. Also für mich ein Riesentempo, wenig Füller. Und jede Szene, das fand ich lustig, fast jede Szene hat irgendwie so eine, entweder eine super dramatische oder eine super lustige Auflösung oder ein Twist oder so. Also es gibt echt wenig Szenen, die einfach nur so enden. Dazu alles in dieser mega schrägen, alternativen Realität, nennen wir es jetzt einfach mal, ist ja auch egal, in dieser Welt. Für mich geht das einfach absolut gut rein. Christian, bei dir ist das anders, oder?
Absolutes Gegenteil, ja. Ich finde die Serie wirklich katastrophal. Ich fand jede Folge scheiße langweilig. Ich habe 5 Folgen jetzt gesehen und die 5. musste ich mir wirklich so krass reinquälen, dass ich dann wirklich auch nicht mehr konnte, dass ich beim letzten, also da gibt's dann so einen Moment am Ende, den Annie hat, wo sie dann nochmal tiefer von ihrer Psyche so berichtet und was erzählt. Und da habe ich schon nicht, ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr zugehört habe. Also, dass ich 2 Minuten in diesem Monolog drin war und keine Ahnung hatte, was sie erzählt und was ich da vorher überhaupt gesehen hatte. Und ich kann genau sagen, warum ich diese Serie so hasse. Patrick fucking Somerville hat 2 Serien produziert, die und The Leftovers.
Oh,
und er hat
yes.
ja in der hier mit. Ah nee, es gibt noch doch produziert hat er die beiden und hat auch bei The Leftovers mitgeschrieben. Und Justin Theroux von The Leftovers spielt hier auch mit. Und ich kann dir sagen, Malte, wenn du die Serie gut findest, schau dir gerne The Leftovers an. Jede Folge ist völlig anders. Man wird in irgendeiner komischen Story gedroppt, wo man keine Ahnung hat, wo es hinführt, muss dann quälende 40 Minuten bei The Leftovers ja eine Stunde, glaube ich, pro Folge abwarten, bis am Ende dann der Twist kommt, was es alles bedeutet hat. Das ist ja in dieser 4. Folge so, ne?
Ja.
Also sie fangen ja dann an, diese Pillen zu nehmen.
Genau.
Und dadurch hat das Ganze wie auch so eine Cloud Atlas oder Zeitreisen oder eben verschiedene Realitäten-Ebene, die natürlich auch dafür genutzt wird, dass dann Emma Stone und Jonah Hill unterschiedliche Charaktere verkörpern können in diesen verschiedenen Settings, die auch, so wie ich das verstanden habe, auch an bestimmte Popkultur angelehnt ist. Also so Herr der Ringe kommt da später noch und Fargo ist wahrscheinlich das, was wir schon gesehen haben.
Ja.
Oder soll es vielleicht sein. Und das ist alles so mega albern. Ich habe das Gefühl, in jeder Szene muss noch ein dummer Witz sein. Und das ist, also für mich ist es die perfekte Mischung aus allen Sachen, die ich hasse. Terry Gilliam, Film, sowohl, es hat noch eine gute, große Ebene, Design möchte wie Ritter der Kokosnuss, glaube ich, auch. Also es ist das ganze Terry Gilliam-Werk, dann diese seltsame retrofuturistische Nerv. Welt und dann dieses Leftovers-mäßige, ja. Netflix-Serien-mäßige, so, ja, jede Folge ist irgendwas anderes und wir erklären dir dann am Ende was. Und ich, ihr wisst es, ich bin ja mittlerweile wirklich Serienverschwörungstheoretiker, dass ich wirklich denke, die Leute empfehlen nur Serien, weil sie es durchgestanden haben. Weißt du, wenn du selber da 10 Folgen gesessen hast, dann musst du das schon irgendwie so ein bisschen geil finden.
Stimmt,
und ich glaube halt dieses Versprechen nicht mehr, dass das am Ende, also The Leftovers hat mich da geschädigt, dass am Ende irgendwas kommt, wo ich dann verstehe, ah, okay, das war Pille 1, das war 2 und jetzt haben sie zusammengefunden.
Ja, aber das ist, reg dich ruhig auf, Vater, aber da stimme ich dir auch komplett zu. Und ich habe ja nach der ersten Folge The Leftovers schon gesagt, nein, da war ich nicht mehr mit. Aber
und
ich
die erste Staffel war die beste. Ja.
Ich habe jetzt 2 Folgen gesehen und ich weiß, dass die das nicht hinkriegen. Das kriegst du, es ist schon jetzt so konfus, das kriegst du nicht mehr zusammengeschrieben auf eine Sache, dass irgendwas noch Sinn macht. Weil sie, glaube ich, auch damit zu angestrengt sind, irgendwie, ja, dann doch, da muss noch ein Witz rein und so. Und teilweise sind die Witze echt gut. So, das funktioniert alles. Ich fand es nicht schlecht beim Gucken. Ich konnte es einfach so reingucken. Aber ich fange jetzt schon an oder habe bei der 2. Folge schon angefangen, mich darüber aufzuregen, dass diese Serie irgendwann zu Ende ist, ohne dass man eine befriedigende Erklärung dafür bekommt, was da passiert ist. Und ich habe keinen Bock, mir 10 Folgen davon anzugucken und dann rückwirkend alle Scheiße finden zu müssen. Deswegen glaube ich, ich gucke vielleicht noch 1 oder 2 Folgen. Aber dann bin ich, glaube ich, also ich kann euch genau sagen, was passiert. Ich gucke morgen wahrscheinlich noch eine Folge und dann gucke ich eine Woche keine und dann denke ich mir, jetzt brauche ich auch nicht mehr und dann war es das. Dann ist diese Causa Maniac für mich abgeschlossen wahrscheinlich.
Bis Andrea Nahles wiederkommt und nochmal vorsetzt und jetzt guckst du nochmal Folge 3 und dann guckst du jetzt auch nochmal Folge 4. Ja.
Das kann natürlich sein.
Ja doch, die Chancen, dass das passiert, dass das Ende unbefriedigend ist, sehe ich auch bei 99%. Also deswegen werde ich auch so auf die Fresse fliegen, denn ich gucke es auch nur für den Unterhaltungswert gerade, also nur als Thriller. Also dieser Owen muss irgendwie für seinen Bruder vor Gericht lügen. Man weiß aber nicht, warum. Was ist da los?
Das wird nie passieren.
Dann sein anderer imaginärer Freund, oder das ist auch ein imaginärer Bruder, habe ich nicht ganz gecheckt, sagt ihm, er ist Teil eines Plans, um die Welt zu retten. Was ist damit so los? Dann diese zwielichtige Medikamentenstudie, da passiert dann noch irgendwas. Ende Folge 4 gibt es ja noch, Christian, du weißt es noch, diesen Twist, der sich dann auf einen Unfalltod bezieht. Oh, da werden ja noch weitere Fäden wieder zusammengeführt. Was passiert da noch so alles? Das, auf der Ebene verfolge ich das. Deswegen werde ich es dann auch am Ende hassen. Ja, aber was ist denn da so drin in der Serie, wenn man sich jetzt mal so den Unterbau anguckt? Wir haben das U-Boot nicht. Vielleicht können wir auch mal so einen Biber, so wegen Unterbau. Das könnte vielleicht später, wenn das Soundboard am Start ist. So, geht es da richtig so?
Ich kann ja einfach irgendwas abspielen.
Nee, schon okay.
Vielleicht hier, warte kurz.
Na doch, komm, jetzt essen.
Das Pencast-Intro.
Das Weihnachts-Intro, aber nur ganz kurz angeteasert.
Das ist gut. Geht es?
Wie so eine Erleuchtung.
Ja. Ja. Stimmt.
Ich mach's nochmal. Bisschen länger diesmal. Und jetzt kann Malte gleich erzählen, was da alles drin ist. Im Geschenk. Unterm Weihnachtsbaum.
Ich kann es aber nur als Frage formulieren. Worum geht es? Geht es um Einsamkeit und Isolation, wie bei Avar und wie in diesem Cast so? Verstehe ich noch nicht so ganz. Also die haben beide schon irgendeine Art Psychose. Er ist potenziell schizophren, sie ist halt so mega schuldgeplagt, sie ist quasi süchtig danach, ihr schlimmstes Trauma immer wieder zu durchleben, so quasi um sich selber zu bestrafen.
Es geht darum, dass in der schnelllebigen Welt, es wird ja nicht mit Samtfingern hier gezeigt, das wird einem ja schippeweise ins Gesicht geschippt. Überall ist Werbung, alles ist nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und wenn du keine Arbeit hast, bist du nichts. Ich meine, das stimmt ja alles, ich gebe dem ja tendenziell auch recht, dieser Beobachtung, die da meines Erachtens getroffen wird, aber es ist halt wirklich nichts Neues. So, ja, die Welt ist so schnelllebig und man lebt zwar in der größten Stadt der Welt, in New York, also ist nicht die größte Stadt, aber gefühlt so für den westlichen Kulturkreis das Zentrum und man ist da trotzdem ganz alleine und kommt nicht klar. Ja, buhu, wir wissen es, das geht uns allen so. Danke.
Ja, und dann ist natürlich vielleicht noch ein Kommentar darauf auf Medikation, ne, dass eben Leute Medikamente dafür bekommen, für verschiedene psychische Störungen, die sie haben oder Dinge, die behandelt werden müssen. Und dann, ich habe mir ja schon, ohne das jetzt spoilern zu wollen, durchgelesen, wie es ungefähr am Ende ausgeht, aber es geht so ein bisschen darum, dass die Leute ja auch mit diesen 3 Pillen so also irgendwie zeigen sollen, was war irgendwie der traumatischste Moment. Ne? Was ist B? Das habe ich irgendwie vergessen. Das ist irgendwie was... was macht die Leute irgendwie so besonders? Vielleicht müssen wir das nochmal rausgucken. Ja. Aber ich glaube, so, dass irgendwie, was ist so die größte Angst oder irgendwie sowas? Und dann ja. C soll, glaube ich, so sein, sich damit dann dem zu stellen oder so und über sich hinauszuwachsen. Und darum geht es so ein bisschen, glaube ich, dass die Leute sich in diesem Experiment kennenlernen und dann so ein bisschen ihre Probleme bearbeiten können. Ob das dann am Ende halt klappt oder nicht, das ist halt eine Frage. Aber ich hatte das Gefühl schon, dass Cary Fukunaga auch tatsächlich Bock hatte, Terry Gilliam so ein bisschen abzukupfern mit dieser sehr seltsamen, sehr schrillen, futuristischen Welt, wo dann zwischendurch laut in Japanisch angebrüllt wird und die Charaktere so seltsame Sticks auch haben, dass ja die eine dann immer am Rauchen ist in ihrem coolen Feuerzeug und es ist alles so ein bisschen albern ist. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo in einer Traumsequenz dann da Annie mit ihrer Schwester ist und sie wollen ein Foto von sich machen und spielt natürlich in den 80ern oder so oder in den 70ern und sie haben so eine Polaroid-Kamera oder so eine normale Kamera einfach, die man damals hatte und dann sagt, wollen sie ein Selfie quasi machen und dann sagt sie, they should invent a stick for
das
this.
Das war das Schlimmste.
Und das ist halt, Alter, so ein schäbiger Scheiß-Joke. So, oder
das ist ein Marvel-Gag irgendwie. Ja. Das geht
das
gar nicht.
Das ist ein Marvel-Gag. Genau, so ein Gag, den niemand machen würde in so einer Situation. Ja, wo du wirklich so weißt, der Gag ist jetzt nur fürs Publikum da. Oder dann
ist halt es ist ja vor allen Dingen auch kein Witz. Es ist ja, also es ist im Film ist es kein Witz und insofern ist es einfach nur, damit irgendwer vorm Fernseher sitzt und nicht denkt, genau, aber dabei heute haben wir sowas. Wer da gelacht hat, der soll nie wieder diesen Cast hören. So ist es.
Es gibt da diese Leute, ich weiß nicht, wie diese Firma heißt, AdBody oder so, AdBody?
AdBody,
also,
AdBody.
Das Konzept ist irgendwie abgeguckt, was du vielleicht heute auch sehen kannst. Also ganz kurz, um das zu erklären, es ist so, dass in dieser futuristischen Welt, die es da gibt, kannst du, wenn du kein Geld hast, zum Beispiel in einem Restaurant essen gehen, indem du dir einen AdBody bestellst, das ist eine Person, die dann kommt, dir dieses Essen bezahlt und dir dafür aber danach die ganze Zeit Werbung vorliest. Und das ist natürlich heute in der digitalen Welt würde das anders aussehen. Müsstest du dich halt durch drei Fragebögen durchklicken und kriegst dann irgendwie einen Rabatt. Sowas gibt's ja, glaube ich, manchmal auch. Und hier ist es halt personifiziert und dadurch wirkt's halt mega albern, aber es wirkt genau wie so ein Terry Gilliam Nebencharakter.
Ja, und also das ist, an sich finde ich die Idee auch ganz cool, aber innerhalb von dieser Welt ist es einfach noch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also ja, guck mal, so ein bisschen ist es ja so, aber in dem Moment, also es wird halt noch krasser gemacht und daran erkennt man dann, wie albern es ist. Aber das ist halt die ganze Zeit so, weil da hast du dann halt nicht nur ein Werbeschild, sondern es sind halt die ganze Straße runter 7000 identische Werbeschilder, womit dir halt gesagt werden soll, ja, guck mal, so ist es und das ist nicht cool. Habe ich verstanden. Und genauso deswegen ging mir diese AdBody-Sache eigentlich auch ziemlich auf den Keks, muss ich sagen.
Aber es war eine coole Idee.
aber die Leute halten sich für so clever.
Könnte ich mal kurz das HBO Netflix Dingsbums Jingle.
Ich habe das alte die HBO Netflix Prequel Sequel News ab dafür.
Wenn die Storys ausgehen, machen wir ein Sequel. Wenn dann die Storys ausgehen, machen wir ein Prequel. Und ihr schaut euch die ganze Scheiße an. Die Netflix.
Wie lang und wie geil ist, kann er nicht
drüber. Wie hammermäßig. Ist echt, wir haben das, glaube ich, einmal benutzt.
Ja, damals, wir das wurde nur einmal gebraucht, dann wurden die abgeschafft.
Ich habe sogar auch mal, das passt übrigens zu hier Buchstaben-YOLO, ich habe auch mal eins gemacht, das mit so Nachrichtenmusik, wisst ihr, so.
Stimmt.
Und da ging es auch so.
Das wurde nie halt benutzt, immer, oder?
Nee, das wurde nie benutzt. Und der Gag war eigentlich da nur, dass ich halt nur so auch super abgegriffene Sachen halt für so News, also super geil und halt so ein Scheiß kam halt immer so und das war auch super dumm. Keine Ahnung, ob das noch irgendwo ist. Nee, warum ich das jetzt eingespielt haben wollte, ist, weil ich euch jetzt anhand der Serie, bevor wir zum Isolationsteil kommen, fragen wollen würde, was ist denn jetzt eigentlich so Cary Fukunagas Handschrift? Was zeichnet den so aus? Also, wir haben ja True Detective geguckt, wir haben Beasts of No Nation geschaut, wir haben jetzt uns das angeschaut und er soll ja jetzt den nächsten Bond machen, Bond 25, nachdem, wie heißt er, nicht David Fincher, sondern Trainspotting Regisseur, wie hier Dingsbums. Ja, naja, egal. Den nicht mehr macht, ich google.
Der von Slumdog Millionaire, Danny Boyle.
Danny Boyle, genau. Nachdem Danny Boyle den Film jetzt doch nicht mehr macht, macht es jetzt Cary Fukunaga. Und ich dachte erst, geil, denn True Detective ist natürlich super. Wobei ich langsam so glaube, dass man nicht mehr weiß, wer eigentlich das, also warum True Detective eigentlich so gut war. Weil alle Beteiligten haben mittlerweile auch Scheiße gemacht. So Nick Pizzolatto hatte man ja gedacht, war es. Aber Cary Fukunaga hat für mich bis Maniac jetzt noch nicht ins Klo gegriffen. Jetzt aber schon. Habt ihr da irgendwas so gesehen, wo ihr jetzt sagen würdet, wenn man auch so True Detective, wenn man das so sieht, was jetzt so seine Handschrift auszeichnet?
Oh. Ich glaube, das für mich ist es so ein bisschen schwierig zu sagen. Der hat ja auch Beasts of No Nation zum Beispiel gemacht. Ja. Ne? Ihr erinnert euch, Kinder, Soldaten, ganz schlimm mit Idris Elba, aber auch ein sehr schöner Film, haben wir, glaube ich, sehr gut bewertet. Für mich ist das so ein bisschen so ein Schauspielerregisseur, sagt man, glaube ich. Also jemand, der mit seinen Schauspielern wirklich sehr eng und gut arbeitet, wo man mitbekommt, dass die Schauspieler wirklich wissen, was sie da tun sollen und es auch gut umsetzen. Und ich glaube, der kitzelt aus Schauspielern. Ich fand zum Beispiel Jonah Hill, den ich tendenziell eher nervig finde, fand ich super da drin. Und mich hat eher alles andere genervt. Also ich glaube, er legt ein sehr großes Augenmerk auf die schauspielerische Leistung. Und da holt er auch immer gute Sachen raus. Und ich glaube, das ist auch das, was die erste Staffel True Detective geil gemacht hat. Und noch andere Sachen. Aber und dabei geht aber dann oft so ein bisschen was flöten. So. Also ja, halt so der Rest ist dann halt so ein bisschen mit der Brechstange vielleicht. Das wäre so meine Einschätzung.
Brechstange, ja. Ich würde jetzt spontan sagen, er ist einfach kein sehr subtiler Regisseur. Er nimmt sich einer Thematik an und auch einer Optik und dann gibt's aber auch Indie-Nille damit. Also True Detective war ja wirklich zu 110% so Backwoods-Redneck-Shit. So und Beasts of No Nations war jetzt schon, ja, da ist es vielleicht schwer, aber da waren auf jeden Fall auch die Bilder und die Sets sehr satt und sehr voll irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und dasselbe war jetzt hier auch mit dieser ganzen Werbethematik und dieser Welt. Also sein Worldbuilding, genau, eher zu viel als zu wenig, könnte man vielleicht so sagen, bei Cary Fukunaga. Frage ich mich dann, wie sich das auf Bond übertragen lässt, weil er springt ja schon so ein bisschen durch die Genres, wie es ja auch irgendwie Denis Villeneuve gemacht hat mit seinen ersten paar Filmen, irgendwie sich immer mal einem anderen Genre anzunehmen. Weiß ich nicht, ob er dafür bereit ist, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Aber also wenn nur ein paar Szenen so geil sind, wie dieser Tracking-Shot aus True Detective, dann reicht's mir auch schon. Also fuck it, wenn eine Szene dabei ist, die so gut ist, was soll's.
Ja. Ja, natürlich ist das James-Bond-Franchise ja auch ein also mega vorbelastetes Franchise, wo ja sogar, also bei James Bond ist es ja sogar so, dass da sogar dann irgendwelche Regionen der Welt bezahlen, um dann im Film zu sein. Ja. Und dann steht auf einmal die Praxis halt dann in Tirol und nicht irgendwie in Mexico City oder sowas. Ja. Oder in Mexico City dürfen dann keine Mexikaner abgeschossen werden, weil dann das mexikanische Tourismusbüro halt so und so viel Kohle in diesen Film gepumpt hat. Also James Bond ist ja, also was ich damit sagen will, ist, dass die kreative Freiheit hast du natürlich bei vielen anderen Filmen viel mehr und es ist ja gerade so eine Zeit, wo wir immer merken, dass junge, aufstrebende Regisseure an große Franchises gelassen werden, wo James Bond vielleicht noch eins der größten ist, neben Star Wars oder sowas, was wir überhaupt haben.
Ja.
Gleichzeitig brauchen aber ja gerade diese Franchises dann immer wieder die Verjüngung und immer wieder die neue Idee, die wir ja auf jeden Fall zum Beispiel mit Casino Royale gesehen haben. Wer hat den eigentlich gemacht? Marvin Campbell, aha. Deswegen diese Coolness, dieses Runtergespielte von True Detective, ne? Also Marty und Rust steigen aus der Karre aus, gucken sich an, so wir sehen diesen Dampf über diesen Backwoods da aufsteigen. Mhm. Also dieses Okkulte, dieses Düstere, aber mit so einer Stilsicherheit umzusetzen, das war halt richtig geil an True Detective. Und True Detective war ja witzigerweise, Malte, du guckst es ja auch dauernd immer mal wieder. Es ist ja, die Handlung ist ja mega überkomplex. Also wer die ganzen Personen sind. Und das ist eigentlich so viel, dass man auch oft gar nicht, also wirklich aufpassen muss, um wirklich zu verstehen, was die Handlung ist und dann auch schon sich nach zwei Folgen quasi ableiten kann, auch wer es wahrscheinlich nicht getan hat und so weiter. Gleichzeitig überzieht er aber diese eigentlich relativ langweilige Handlung und Polizeiarbeit mit dieser geilen Charakterstudie, die halt auch immer wieder über den Fall spricht, aber auch über diese Charaktere und auch über das Leben. Und das ist halt so ganz cool. Und deswegen glaube ich, kann ich mir ihn ganz gut vorstellen für Bond, aber ich glaube, er ist auch jemand, der einen guten Schreiber braucht. Und vielleicht war auch dieses Team einfach geil, so aus Nick Pizzolatto und Cary Fukunaga, das True Detective so cool gemacht hat. Plus halt natürlich Matthew McConaughey und
klar.
Dingsbums, Woody Harrison. Also ich bin da gespannt, aber es ist jetzt auch vielleicht nicht die radikalste Idee. Also die Idee ist radikal, weil er relativ jung ist, Aber man lässt ja oft auch jetzt Jüngere und Leute, die nicht so viel gemacht haben, an große Sachen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
Er hat sich das schon verdient. Und also klar, die Sachen waren jetzt alle nicht mehr so geil wie True Detective in unseren Augen. Aber irgendwann schlägt halt immer der Blitz ein. Ne? Irgendwann passt mal alles, dann kommt alles zusammen. Und dann entsteht ein Projekt, was irgendwie in unseren Augen irgendwie perfekt ist. Keine Ahnung. Ich freue mich, dass er das macht. Obwohl, ich hätte auch sehr gerne einen Danny Boyle Bond gesehen. So ist es nicht.
Ja. Wird schon irgendwas werden, ne?
Gibt's von euch? Genau. Wir sprechen ja seit langem eigentlich nicht mehr über Serien. Und deswegen, falls ihr euch noch erinnern könnt, gab's da keine Bewertung, sondern wir haben gefragt, ob es eine Empfehlung gibt, sich diese Serie anzuschauen. Von mir gibt's die nur, wenn man so Bock hat, in so eine psychedelische, ein bisschen wirre, futuristische Welt einzutauchen und jetzt nicht so viel einem daran gelegen ist, dass da ein kohärenter Handlungsfaden durchgeht, wobei dich das ja trotzdem gehuckt hat, Malte. Also du hast ja doch, stimmt, wenn du jetzt so hast, diese paar so Mysterien, die noch nicht aufgelöst sind, halten dich dann da bei der Stange.
Genau, mal sehen, wie lange sie das tun, aber ich würde die Serie definitiv empfehlen, gerade für Leute, die gerne bingen. Ich glaube, die kannst du super an einem Wochenende weggucken. Ja.
Muss man wahrscheinlich, weil man sonst keinen Bock mehr drauf hat. Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht.
Ja.
Und gute Schauwerte.
Ist glaube ich, schwierig, aber allein für die Schauspieler und so lohnt es sich mal reinzugucken. Und das ist, guckt euch die ersten beiden Folgen an. Ich meine, gut, mehr habe ich nicht geguckt, insofern ist das eine komische Empfehlung jetzt. Aber anhand davon kann man, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob das, also die ersten beiden Folgen, es ging zwar um andere Sachen, aber die waren schon insgesamt vom Aufbau, von der Machart, logischerweise relativ ähnlich. Und ich meine, man bekommt ein ganz gutes Bild, da könnt ihr mir jetzt gleich dann sagen, dass es Schwachsinn ist, falls es so ist, ein ganz gutes Bild davon, wie das ungefähr sein wird.
Doch.
Und dann kann man halt, und also die Stunde oder die anderthalb Stunden, die man für die ersten beiden Folgen braucht, die sind nicht schlecht investiert, selbst wenn man dann sagt, okay, das ist nichts für mich.
Alles klar. Soviel also zu Maniac auf Netflix ab sofort zu gucken. Habt ihr doch alle schon gesehen, haltet doch die Fresse. So, wir reden jetzt über Isolation. Wie immer lesen wir uns so ein bisschen durch, worum es wahrscheinlich geht und schauen dann, ob das Thema auch passt. Diesmal haben wir Isolation gesetzt. Man könnte auch Einsamkeit sagen, aber wir bleiben mal dabei, ne? Also irgendwie allein sein. Oder Isolation kann auch einfach heißen, auch sehr wenig soziale Kontakte eigentlich zu haben, ne? Und es geht ja bei beiden Sachen so ein bisschen darum, also bei Ava ist es so, dass sie immer weiter isoliert wird von der Welt, eben auch dadurch, dass sie nicht, wahrscheinlich einfach auch nicht mehr teilhaben kann, weil sie ihn nicht mehr sehen kann.
Ja.
Und bei diesen beiden Charakteren hier in Maniac geht es ja eher darum, dass sie schon vorher relativ isoliert leben und dann jetzt da in diesem Experiment, was ja aber auch in Isolation stattfindet, irgendwie zusammenfinden. Und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich interessant, dass wir ja so durch unterschiedliche Gründe, die es geben kann, isoliert werden können von den anderen. Einmal, weil wir vielleicht wirklich so wie Ava gar keinen Zugriff mehr haben auf die Welt. Ne? Also dadurch, dass uns einfach irgendwas fehlt, dass wir gar nicht mehr teilhaben können. Oder eben, dass man sich selbst ausgrenzt oder auch ausgegrenzt wird durch psychische Störungen. Und da ist mir nur so aufgefallen, dass, ich habe es heute erst wieder auf Twitter gelesen, dass irgendwer geschrieben hat, dass er es cool fand, wenn Gebärdensprache als dritte Fremdsprache in Schulen gelehrt werden würde. Und ich fände das auch ganz geil. Und das ist mir so aufgefallen, dass quasi, wenn Menschen ausgegrenzt werden aus so einer größeren Gruppe, also isoliert werden, dann ist es wichtig, natürlich die wieder reinzuholen und vielleicht auch aktiv reinzuholen, eben dadurch, dass man sagt, okay, wie ist es eigentlich, wenn man blind ist und was gibt es eigentlich für Probleme? Oder zum Beispiel wäre es cool, diesen Podcast zu transkribieren, wenn jemand nicht hören kann oder sowas, ne? Solche Gedanken sich zu machen. Aber ich will gar nicht unbedingt so politisch werden, das ist so ein Gedanke, den ich so hatte. Was habt ihr euch so gedacht?
Bei den beiden, auf die beiden Cast-Themen jetzt bezogen, fand ich es interessant, dass wir drei Leute haben, die isoliert sind, aber unterschiedlich damit umgehen. Also eigentlich ja sogar aus denselben Gründen. Sie sind alle mehr oder weniger krank. Also blind oder haben eine leichte geistige Störung oder sowas. Wie Jonah Hill zum Beispiel. Aber was Ava macht, sie geht da total offensiv mit um und sie springt ins Leben und sie sagt, wenn ich blind werde, genieße ich das Leben in den vollsten Zügen. Jonah Hill macht ja gar nichts. Also der ist ja wirklich in der Serie, er hat quasi schon aufgegeben. Das fand ich irgendwie, das hat auch so leicht traurige Untertöne eigentlich in Maniac, das was wir noch gar nicht erwähnt haben.
Leicht.
Ja, oder auch schwer, wie auch immer. Auf jeden Fall, er ist zu nichts mehr fähig. Und da frage ich mich auch, wie viele Leute sind um einen rum? Also nicht die man sieht, weil sie sind ja isoliert, vielleicht sitzen sie in ihren Wohnungen, die zu nichts mehr fähig sind. So, und wie kriegt man die mal wieder raus? Oder so, das, ja, oder halt auch Emma Stone, die sich selber bestraft und deswegen sich irgendwie isoliert und ich glaube, das war ja lustig, weil man ja auch ihre Familiensituation dann sieht, aber man, ihre Familie grenzt sie nicht aus, sie grenzt sich von ihrer Familie aus. Irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl. Ja, und was geht da eigentlich schief so? Und wie kriegt man diese Leute wieder? Hat schon für gute Denkanstöße gesorgt, irgendwie alles in allem.
Fühlt ihr euch denn dieser Gruppe zugehörig? Also der Leute, die vielleicht mal isoliert werden? Also wie einsam oder isoliert haltet ihr euch selbst? Und ich frage, weil ich manchmal so, also wenn ich dann manchmal so länger zu Hause bin oder so, ich habe zum Beispiel gar nicht so viele, also ich habe auf Arbeit natürlich, gehe ich, ne, und dann kenne ich so ein paar Leute, aber bin in Leipzig und bin ja auch in der Beziehung, aber es sind nicht mehr so viele Sozialkontakte, wie ich hatte, als ich in der Schule noch war oder als ich in der Uni noch war, vor allem im Bachelorstudium und sowas. Da gab es einfach so eine große Gruppe, mit denen ich nicht nur so, die ich nicht so tagsüber gesehen habe, sondern mit denen man halt auch viel so abends gemacht. Und das nimmt auf jeden Fall ab, was, glaube ich, vielleicht auch eine normale Entwicklung ist irgendwie. Bei anderen vielleicht anders. Ich habe noch, wie ihr ja auch, noch Freunde auch in anderen Städten und sowas, dass man die mal am Wochenende sieht. Aber manchmal frage ich mich so, okay, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt deinen Job verlierst und die Beziehung beendet wird oder sowas, so, dann kann man auch schon schnell in so eine isolierte Haltung so driften. Und ich bin auch, glaube ich, jemand, der das vielleicht dann auch selbst verstärken würde. Es gibt ja dieses, dass man dann so dann keinen Bock hat, irgendwie Leute zu treffen. Das kenne ich manchmal auch so von mir, dass man irgendwo eingeladen ist und dann geht man nicht hin, weil man irgendwie eh gerade keinen Bock hat und sowas. Und das ist, glaube ich, was, das heißt, es hat irgendeinen Namen auch in der Psychologie, wenn man so, wenn man das nicht annimmt, ne, also diese Angebote von außen irgendwo teilzunehmen, weil man keine Lust hat oder sowas, und dann verstärkt man eben dadurch immer noch stärker so die Isolation. Manchmal sehe ich, also so Tendenzen sehe ich bei mir auch da auf
jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, also kenne ich auch, bei mir ist es sowieso, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ich, bei mir schwankt es gefühlt komplett. Also an einem Tag würde ich am liebsten irgendwie 200 Leute sehen und 70 Kaffee trinken mit allen und irgendwie den ganzen Tag labern, und an einem anderen Tag gehe ich nicht zu Aldi, weil ich es nicht ertragen kann, Leute zu sehen, ungefähr. So, also das ist so sehr unterschiedlich. Also ich glaube, prinzipiell ist es, also gibt ja eh auch wieder immer zwei Seiten dazu, weil ich glaube, so tendenziell ist es auch nicht verkehrt, ab und zu mal längere Zeit mit sich alleine zu sein. Was, glaube ich, auch was ist, was, wenn man das nicht kann, glaube ich, noch problematischer dann ist. Aber das ist eh schwierig. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was wirklich einfach ultra individuell bei allen Leuten irgendwie ist, oder? Der eine, also ich meine, sowieso mit so introvertiert, extrovertiert, ist ja eh schon mal so eine Sache, die eigentlich ja auch nicht binär ist. Also da ist ja auch ein Spektrum irgendwie von hier bis da, oder kann jeden Tag anders sein halt. Insofern, keine Ahnung. Ich bin tendenziell sogar auch, also ich bin ganz gerne auch allein, auch gerne über längere Zeit, war ja auch irgendwie alleine in Australien und so. Ich meine, klar, da ist man dann auch mit Leuten unterwegs und so. Mir tut es eigentlich immer ganz gut, und irgendwie brauche ich das voll, um dann wieder mit Leuten zusammen halt was zu machen, wo ich dann auch mega Spaß habe, so, wo ich auch Bock habe. Aber was du meintest, das kenne ich auf jeden Fall auch, dass man sich denkt, eigentlich würde ich, glaube ich, gerne auf einer Party sein, aber ich kann nicht hingehen gerade irgendwie. So. Naja.
Ja. Ich hatte schon immer kleine Freundeskreise, aber auch selbst gewählt. Also wenige gute Freunde und nie riesige soziale Gruppen. Das ist echt der Heide. Halt. Der, bitte?
Und uns.
Ja, und euch Lappen. Der heilige Gral, Sozialkontakte aufrechterhalten für mich. Ich, also, keine Ahnung. Wenn ich die größten Erfolge auf Arbeit habe, bin ich nicht so stolz darauf, wie wenn ich es geschafft habe, zwei Leuten mal auf WhatsApp zu schreiben, die ich seit 2 Jahren nicht mehr angeschrieben habe. Das ist für mich echt geil. Also, das ist echt die größte Errungenschaft. Und ich schaffe es nicht. Also, viel zu wenig. Ist noch nie passiert, dass ich zwei Leute angeschrieben habe, die ich seit 2 Jahren nicht gesehen habe.
Gibt so eine Studie, ich weiß gar nicht, wo die so Menschen über, also sogar, glaube ich, über Generationen der Forscher begleitet haben. Also, so die Leute und ihre Eltern und so weiter und so. Und dann haben die irgendwie, habe ich keine Ahnung, wer die Studie gemacht hat und so weiter. Aber das klang für mich sehr schlüssig, dass sie geschaut haben, was führt eigentlich dazu, dass die Leute im hohen Alter noch glücklich sind, also und nicht, oder auch länger leben und sowas, ne, gesünder sind und sowas, aber vor allem eben glücklicher sind, und die meinten, ja, es ist ganz klar, es sind soziale Kontakte, also soziale Kontakte sind das Wichtigste im Leben, meinten die, und meine Oma meinte irgendwann auch mal, die übrigens auch den Podcast hört, liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie zuhört,
Grüße. Nice. Liebe Grüße,
dass sie meinte auch mal so, ja, diese Schulfreunde sind die wichtigsten Freunde, so, und das muss natürlich nicht jetzt stimmen, aber es ist ja so, ihr beide, ich war mit euch auf der Schule und Leute, die ich auch aus der Uni kenne, mit denen bin ich noch befreundet, und später sind natürlich die Kontaktpunkte nicht mehr so häufige vielleicht, man hat natürlich noch andere Freunde aus allen Lebenslagen, aber es ist ganz gut manchmal diese Leute, glaube ich, zu behalten. Deswegen ist eigentlich Altersvorsorge, dass ich hier den Bankers mit euch mache.
Ihr merkt es schon. Nur das.
Damit ich noch mit irgendwem überhaupt mal ins Gespräch komme, mache ich hier den Rechner an einmal die Woche.
Ja.
Also später, wenn wir im selben Altenheim sitzen.
Obwohl das aber auch so, da möchte ich aber auch nochmal sagen, also weiß nicht, das ist natürlich stimmt es, dass man, ich meine, klar, bin ich mit euch auf die Schule gegangen und so, und daher hat man ein paar Leute her. Aber ich bin auch mit ganz vielen Leuten auf die Schule gegangen, mit denen ich nicht mehr befreundet bin. So, und das auch aus einem guten Grund. Falls ihr dazuhört, schöne Grüße an euch. Nee, nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es auch viele Leute, die irgendwie einfach so mehr oder weniger, wo man sich dann aus den Augen verloren hat, obwohl man eigentlich gut befreundet war oder so. Und ich denke auch bei uns Vieren jetzt spezifisch, wenn wir diesen Pencast nicht irgendwann gemacht hätten, dann würden wir uns auch viel seltener sehen, glaube ich. Ja, ich meine, effektiv telefonieren wir einmal die Woche, reden dann über langweilige Filme, aber gut, immerhin, ne, man hat sich gehört, so, ist ganz cool. Also ich glaube, dadurch ist unsere Freundschaft ja auf jeden Fall gewachsen. Und wenn man dann mal isoliert allein ist, hört man sich eine alte Folge an, als würdet ihr mit am Tisch sitzen. Einfach toll. Einfach.
Damals war ich so, damals toll. Haben sie mich noch gemocht, ja. Das kann man dann
damals so, haben sie über meine Witze so wie, noch gelacht.
So wie Emma Stone in Maniac kann man immer wieder irgendeine alte Folge sehen, wo man selber ganz witzig war. Immer wieder in Dauerschleife an. Ich habe halt gefragt, übrigens, das muss ich hier noch droppen.
Das ist dich jetzt aber verraten, Christian. Was kannst denn? Doch zugeben, wenn du Emma Stone so heißt findest, dass du sie in Dauersteifen anguckst.
Wow.
Gut. Okay, ich play me out.
Nein, ich muss noch sagen, ey, mach mal aus. Ich muss noch sagen, dass natürlich Isolation von Isolare kommt, das Abtrennen heißt, was eigentlich von Insula kommt, zur Insel machen.
Insulieren.
Ist das nicht schön? Irgendwie
schön,
ist es
schön.
Abtrennen, sich zur Insel machen.
Schön ist, wie viel Futter du mir für den nächsten Christian Supercut gibst, wie du Worte erklärst.
Ich habe das übrigens mir gedacht, als ich es aufgeschrieben habe. Fuck, das ist perfekt. Das ist perfekt für so einen Supercut. Ja.
Aber ich fand es trotzdem schön, muss ich zugeben. Ja.
Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde.
Die Leute sollen
ich war, erscheinen. Dafür haben wir das Jingle aber nicht, das kannst du auch vielleicht später reinschreiben.
Soll ich stattdessen Baby Driver von den Trailer von nein. Baby Driver spielen?
Nein, Malte macht dann einfach vielleicht auch nur so ein bisschen Gitarre. Ich war am vergangenen Sonntag in Kassel, da wurde der Bürgerpreis Glas der Vernunft verliehen an Saul Luciano Julia, der ist ein peruanischer Bauer und ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, aber der hat als erster Mensch der Welt es geschafft, einen großen Energiekonzern oder überhaupt einen Konzern, RWE nämlich, vor ein Gericht zu zerren wegen des Klimawandels.
Ach was.
Der ist wohnt in einem Dorf in Peru, das davon bedroht ist, wenn er von einem Gletscher ein größeres Teil abbricht, wird wahrscheinlich der See, der über diesem Dorf liegt, überflutet werden. Da wird eine Flutwelle kommen und wahrscheinlich das Dorf wegspülen. Und er hat RWE jetzt verklagt auf sage und schreibe 11.000 Euro, dass sie sich daran beteiligen, den Damm zu verstärken. Und diese 11.000 Euro sind 0,47%, die dieser Damm kosten würde, denn seine Argumentation ist, RWE ist auch verantwortlich für 0,47% des weltweiten Klimawandels. Also, krass. Und das ist eine ganz schön große Menge. RWE ist der größte Verschmutzer quasi Europas.
Ja.
Landgericht Essen hat es irgendwie abgelehnt und das Oberlandesgericht Hamm hat es akzeptiert und das ist irgendwie ein super der Meilenstein, also dass ein Gericht akzeptiert
das ist
also überhaupt
ein bisschen
erstmal
ein Präzedenzfall einfach
genau
dann, ja.
Es wurde noch nicht entschieden, aber das Gericht hat gesagt, die Beweisführung kann jetzt aufgenommen werden, also dieser Fall wird verhandelt und das ist vorher noch nicht passiert und die gehen jetzt fängt halt diese Beweisführung an und das versucht glaube ich RWE auch zu blocken, so wie ich das verstanden habe und dann manche Gutachter nicht zuzulassen und so weiter, also sie sind gerade in diesem Fall drin, aber wenn das klappt, wenn das Gericht wirklich sagt, ja, RWE muss das zahlen und sie haben quasi jetzt vorher entschieden, wenn es so wäre, wäre es schlüssig. Weil sie haben gesagt, dieses Argument funktioniert, jetzt müssen wir nur rausfinden, ob es tatsächlich so ist. Also ob sich beweisen lässt, dass RWE halt Anteil am Klimawandel hat und so weiter und so fort. Und das ist super spannend. Und wenn das halt dann durchkommt, dann könnte das ein Präzedenzfall sein und dann könnte die Bude wirklich brennen bei allen
Leuten. Dann
könnte
jeder auf 0,47% quasi...
Ja, irgendwie, also so scheint es irgendwie so zu sein. Das ist halt jetzt schon länger vor Gericht, aber in Kassel wurde jetzt halt der Bürgerpreis der Stadt quasi verliehen an denen und da war ich für diese Klimaserie, die wir machen, Mission Energiewende, da wird die neue Folge sich darum drehen. Und da hat zum Beispiel auch Hans-Joachim Schellnhuber, ich habe auch kurz mit ihm gesprochen, das ist ja so der wichtigste Klimaforscher der Welt gesprochen und so. Und es war irgendwie eine sehr bewegende doch Veranstaltung, so, weil so viel Positives da erzählt wurde über diesen peruanischen Bauern und seinen Kampf gegen den Großkonzern. Diese David-gegen-Goliath-Geschichte wurde immer wieder so bemüht als Vergleich und irgendwie cool, dass das jemand macht und ich bin gespannt, ob es klappt. Ja. Wäre auf jeden Fall zu hoffen. Und der Schellnhuber hat noch gesagt, das ist eine Sache, die ich noch sagen will, dass es gibt so Kippfaktoren, dass also das Pariser Agreement ist ja, dass wir die globale Erwärmung nur um stark unter 2 Grad halten. Er sagt aber, oder die haben jetzt rausgefunden, dass es sein kann, dass trotzdem innerhalb dieser 2 Grad oder dann bei 3 Grad und 4 Grad so Sachen kippen, wie die Korallenriffe, wie der Eisschild in Grönland und dadurch die Welt noch mehr am Arsch ist. Und er wirklich meinte, ey, jedes Grad und jedes Hundertstel Grad zählt, ne? Also jeden Flug, den ihr in Urlaub machen wollt oder sowas, überlegt euch nochmal. Es könnte sein, dass wir dann nicht mehr auf der Kippe stehen, wenn alles klappt. Und das fand ich so einen ganz schönen Spruch. Und
das hat mich so bewegt. Du fliegst noch einmal in Urlaub.
Ganz cool.
Und dann steigst du auf und dann kommt ein peruanischer Bauer und sagt, du bist jetzt schuld, dass sie alle Korallen tot sind.
Scheiße. Ich flieg nochmal, aber eine Freundin hat jetzt auch gefragt, ob wir 3 Tage nach Rom fliegen wollen. Irgendwann nochmal dieses Jahr habe ich gesagt, nee.
Das ist nicht mit dir. Doof,
ja. Hashtag Hambi bleibt.
Genau.
Bewegende Veranstaltung.
Das ist hier ganz in der Nähe. Ich glaube, ich gehe da mal zum nächsten Waldspaziergang und lass mich von ein paar Bullen verprügeln.
Du hast mir meine geile Überleitung kaputt gemacht. Jetzt mache ich es ohne Überleitung. Ich habe nämlich auch ein Highlight. Ich war auf der Leipziger Filmkunstmesse unterwegs. Eine ganze Woche lang ist so eins der größten Arthouse- und Independent-Filmfest Devils in Deutschland, war ich halt natürlich offiziell auf Business, ne, als Kinovertreter muss man viele langweilige Sachen machen, auf Workshops gehen, sich da dreimal irgendwie anhören, wie Netflix das Kino kaputt macht, wissen wir ja alle. Ich musste irgendeinen blöden Kinoprogrammpreis abholen fürs beste Kinoprogramm Mitteldeutschlands. Wusste ich nicht, wofür das war, hat mich nicht interessiert. Aber geiles Eigenlob, oder? Und ich habe aber auch Filme gesehen. Filme, die erst später rauskommen. Unter anderem Green Book, ein Feelgood-Drama von Peter Farrelly. Der wird im Januar 19 rauskommen in Deutschland. Wird auf jeden Fall ein Oscar-Race kriegen, also eine Oscar-Kampagne kriegen und bestimmt auch den einen oder anderen da absahen. Dafür ist es einfach viel zu viel goodig, viel zu zuckersüß und ja, auch scheiße. Ich sag's einfach mal. Ich weiß nicht, ob es noch eine Pressesperre gibt. Wenn ja, schneide was noch raus. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, worum geht's da? Also USA 60er Jahre ist ein Jazz-Pianist, ein Schwarzer, gespielt von Mahershala Ali, will eine Konzerttournee machen durch den Deep South in Amerika, wo also echt noch harter Rassismus am Start ist, Jim Crow Laws, Schwarze werden verfolgt, verprügelt und so weiter. Deswegen heuert er einen Fahrer an, das ist gespielt von Viggo Mortensen, so ein Italo-Amerikaner, der auch so leicht rassistisch ist, aber ein ungleiches Duo, das dann feststellt, na, wer weiß es, sind vielleicht doch nicht so unterschiedlich, sind ja alles nur Menschen. Ist ja gut, man kann auch in den 60er Jahren in Amerika, kann man den Rassismus besiegen. Christian, wie du so schon gesagt hast, indem man einfach so einen schönen Film drüber dreht. Dann geht es schon, dann können sich alle wieder freuen. Ich freue mich vor allem darauf, wie ihr den noch gucken müsst, wenn wir alle Oscar-Filme abledern im nächsten Frühjahr. Deswegen hier schon mal die Empfehlung, nicht für Green Book.
Klingt so ein bisschen
also ist scheiße, oder was?
Rush Hour Sequel.
Ist nicht scheiße, ist belanglos. Ist halt... 5 von 10 Punkte. Ich sag's einfach schon mal. Ne? Kann man nicht hassen, kann man nicht lieben.
Ja, schade für die beiden. Schade, Ali und Viggo Mortensen sind eigentlich ein Hammer-Duo. Da hätte man sich gerne, mit denen hätte man sich gerne neue Staffel True Detective angeguckt. Aber da ist ja immerhin Mahershala Ali in der Hauptrolle.
Richtig.
Mal schauen, wie das wird. Ja. Horst, hast du dein Highlight schon genannt? Nein.
Ich habe mein Highlight noch nicht genannt. Nee, ich habe mir einen Fernseher gekauft. Das ist der erste Fernseher in meinem Leben, den ich besitze. Ich habe ihn bei eBay Kleinanzeigen geholt und er war sehr billig und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe.
Folgen wetten das endlich nachholen.
Jetzt kann ich endlich die ganze. Nee, also theoretisch. Das ist sehr neu. Ich kann jetzt auf der Couch sitzen und Sachen gucken. Hab unter anderem auch Super Smash Brothers gespielt die letzte Woche und festgestellt, ich kann es immer noch nicht. Ich konnte es noch nie. Ich bin der schlechteste Mensch der Welt bei Super Smash Brothers. Es macht mir keinen Spaß, auch wenn ich verstehe, dass es objektiv ein gutes Spiel ist. Spielt es bitte nicht mit mir. Ich hasse es. Das ist ganz schön. Ich komme so ein bisschen in Köln an und das macht sehr viel Spaß hier. Die Straße, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ist echt super, sau viel Essen. Ich habe jetzt einen Laden gefunden, da gibt's so Blätterteigtaschen mit Spinat und Schafskäse für 1,50 Euro das Stück. Und das sind so richtig dicke Brocken.
Geil.
Es ist eigentlich, ich esse nichts anderes mehr. Ich habe bestimmt Backwerk, schon 5 Kilo zugenommen. Genau, Backwerk heißt es. Gibt es auch woanders? Ich dachte, das wäre so ein Kölner Ding.
Wenn der Allmann das Börek entdeckt. Ja. Das kann man hier live dabei sein. Ja. Das sind so leckere Blätterteigtaschen für wenig Geld.
Also viel größer als ein herkömmliches Börek, kann ich dir gleich so sagen, mein Freund.
Da muss ich lachen. Ey, Hodde, aber wie uncool, dass du einen Fernseher hast. Als wir zusammen gewohnt haben, hast du dir noch alte Laptop-Bildschirme in Regale gebaut und die von einem Raspberry Pi bedient. Was ist aus dir geworden? Das
stimmt.
Was ist aus dir geworden?
Es, nicht, Mann. Es ist so praktisch. Aber ich habe diese Konstruktion theoretisch noch. Ich habe nur das Regal nicht mehr. Das ist, also ich kann das nochmal wieder, wenn du zu Besuch kommst, dann baue ich es dir nochmal auf. Ja,
bitte. Ich bitte darum.
Alles ich bitte klar. Jetzt bitte um das Outro. Das ist
jetzt genau, willst du es haben, ne? Jetzt willst du es haben.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe des Pencast Nummer 202, war das. Wenn ihr uns eure Meinung schreiben wollt, dann geht das an mit der pencast@gmail.com. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, da heißen wir @derpencast oder auch auf Instagram. Auf Twitter sind auch Horst und ich, Eckdoktor und chr-eichler und natürlich Max Ole von Resort Karazza Hawaii. Der nächste Cast, der kommt, ist ein Pencast of Duty. Da geht es höchstwahrscheinlich um Gerüche. Da hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Das war's von uns. Bis dahin. Ciao.
Ciao.